Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion.
Für den RDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Mikes in Motion. Ich bin Ralf und ich habe mir jetzt von der Injured Reserve den Steven und den Tobi zurückaktiviert. Grüßt euch.
Gute.
Yay. Und nicht Covid-List wie in der NFL. Wuhu.
Ja, das hat Tarek ja letzte Woche, aber der hat ja dann sich durch die Folge gekämpft. Kann man ja mal so sagen.
Ja, in der NFL dürfte das nicht, obwohl die wollen ja jetzt auch nicht mehr testen, solange es keine Symptome gibt.
Ja, das ist halt schlau. Das ist halt, weißt du, wenn du nicht testest, ist keiner positiv. So, das ist ziemlich easy.
Den Trick haben sie sich von ihrem Ex-Präsidenten abgeschaut. Das ist schon.
Ist halt doof, ja. dass du nicht im Homeoffice Football spielen kannst, ne? Also.
Ja. Ihr merkt, die Stimmung ist gut. Quasi die Injured Reserve wurde hier bekämpft, bei mir quasi mit Urlaub, damit ich überhaupt nicht drauf komme. Bei Steven mit Glühwein. Tobi, yes. Tobi sagte gerade frevelhafterweise, er hat dieses Jahr noch gar keinen Glühwein getrunken. Tobi, was ist da los?
Es gibt keine Weihnachtsmärkte bei uns. Was soll ich denn machen? Zu Hause, also die aus der Flasche, die schmecken nicht genauso gut.
Das stimmt.
Und meine Frau trinkt keinen Alkohol und für mich muss ich nicht so einen ganzen Topf ansetzen. Da bin ich, ja, kann ich machen. Da knall ich mich halt einen Abend voll mit Glühwein. Ist jetzt auch nicht so angedacht.
Obwohl, ist das wirklich das, so? Also in Bayern gibt es keine Weihnachtsmärkte.
Nein, sie sind offiziell verboten. Ist bei uns auch alles dicht?
Wie gesagt, ich habe
also nicht alles dicht. Du darfst schon ein bisschen was machen, aber darfst bis 22 Uhr darfst du was essen gehen und trinken gehen. Aber es gibt keine Großveranstaltung oder Möglichkeiten, eine größere Veranstaltung stattfinden zu lassen, so oder größere Versammlung stattfinden zu lassen.
Captain Söder hat die ganzen Schotten dicht gemacht. Das stimmt ja.
Deswegen betrinke ich mich einfach hier nebenbei, während ich mit euch rede.
Ich hatte heute auch
ganz klassisch bayerisch.
Ich hatte auch meinen ersten Glühwein heute und den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften und den sechsten.
Ich bin eifersüchtig.
Ich hatte jetzt auch, wie gesagt, ich war in Lübeck, übrigens in dem Fall kurzer Travel-Podcast. Lübeck eine sehr zu empfehlende Stadt. Also wer mal in Deutschland Urlaub macht, unbedingt mal hinfahren. Das kann man sich wirklich gut angucken und tolle Stadt.
Ja. Und ist nicht weit vom Timmendorfer Strand.
Genau, da war nämlich mein Hotel. Und sehr cool. Wirklich sehr, sehr, sehr cool. War dann auch auf Weihnachtsmärkten, hab auch einen Glühwein gehabt. Nicht so viel, wie gesagt, ich musste in dem Fall noch fahren. Ich habe aber meinen Glühweinkonsum dieses Jahr verteilt. Ich habe mehrmals Weihnachtsmärkte besucht. So, ich war da nicht. Ich wohne im Bundesland von Larry Laschet oder von Ex-Larry Laschet. Ich nehme das mit. So, dann nutze ich das einfach aus.
Freut mich für dich. Ja, Lübeck sieht mich nie wieder. Da war ich einmal und da wurde ich angefahren. Nie wieder.
Kann man denn da angefahren werden?
Verstehe ich gerade auch nicht.
Aber andere Geschichte, das wäre abendfüllend.
Du trinkst also, zu viel zu Hause.
Also wir sehen, wir haben Spaß. Ich glaube, war jetzt auch schon im Vorgespräch so ein bisschen so, dass heute wird es lustig. Wir müssen ja aber dennoch drüber reden. Ich mache mal das Fass jetzt auf, weil ich habe die diverse, und das ist einfach ein Horror diese Woche gewesen, mit diesem, wir haben ja dann schon gerade das angeteasert, mit diesem ganzen Covid-Protokoll in der NFL. Also ich glaube, wenn du eine Only-Offense-Liga spielst, dann bist du diese Woche, warst du, also ich habe Ligen gesehen, wo ich dachte, ja gut, dann stellt sich dein Lineup von selber auf, da hättest du auch nicht in die Playoffs kommen müssen. Also da war ja wirklich alles raus. Und Chapeau also auch an unsere Hörer, die IDP spielen. In der Defense waren es Gott sei Dank nicht so viele. Und ich glaube, vielen wird die Defense diese Woche den Arsch gerettet haben.
Oh ja, auf jeden Fall. Es sind ja auch super viele Spieler gewesen, die einfach sowas von underperformed haben. Also, du bist ja Leidtragender. Also, allein Tom Brady, wenn du mit Minuspunkten bei Tom Brady rauskommst, der eigentlich dieses Jahr einer der besten Quarterbacks ist, hast ein Riesenproblem. Ja, was willst du machen?
Oh, ich seh schon, Tobi, also nur von so, wir nehmen ja mit Kamera auf. Ich sehe bei Tobi im Gesicht schon wieder so dieses, so, da geht der Griff gleich wieder zur Flasche.
Mhm. Ja, heute Nacht konnte ich ja nicht saufen. Heute Nacht konnte ich nicht saufen. Ich musste dann in der Früh Auto fahren. Hätte ich gern. Ganz ehrlich, hätte ich sehr gern gesoffen.
Ey, Tobi, 0 Punkte von Tampa Bay ist schon traurig. Das ist wirklich traurig.
Ja, vollkommen bei dir. Das ist eins der schlimmsten Spiele, das ich je gesehen habe. Ja. Ich meine, wir haben schon größere Niederlagen erlebt, also richtig auf den Sack gekriegt. Glaub, von Atlanta hat uns mal irgendwie 45 eingeschenkt, so ein 45-3 oder irgendwie sowas. Ja, aber da waren wir ein Scheiß-Team. Scheiße. Wir sind der Super Bowl-Champion, kommen hin mit der besten Offense, statistisch gesehen, glaube ich, besten Passing-Offense zumindest und meisten Punkte und ja, richtig auf die Fresse gekriegt. Zu Hause.
Du musst immer sehen, ihr wart nicht Arizona.
Wieder von den Ains.
Ihr wart nicht Arizona, auf jeden Fall.
Ihr wart nicht Arizona.
Ja, das war so ein anderes Ding. Ich habe ja nicht so viele Spiele gesehen, aber ja, ein bisschen vorgeschlafen, bin ja halt alt. aber das Detroit-Arizona-Spiel.
Detroit hat es mich gefreut. Arizona
war ja
gefreut.
Voll, aber ich habe nichts verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Also, es war auch so ein Spiel, da stehst du davor, schaust dir an, sagst du, ja, NFL verrückt. Also, die ganze ist doch dieses Jahr komplett so. Die ganze Saison, jeden Spieltag hast du so zwei solche Spiele, wo du sagst, was passiert da?
Hm. Es Gründe, warum man nicht auf NFL-Spiele wetten sollte, möchte ich übrigens an der Stelle nur noch mal kurz mal sagen. Das ist halt immer Gambling. Fertig. Ich war glücklich. So, Niners auf Playoff-Kurs. Ich war rundum zufrieden. Ich kam aus dem Urlaub zurück. Ich war sehr entspannt und mir schön das Niners-Spiel angeguckt. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwann die Angst, dass wir das noch verlieren, weil die Falcons quasi nicht mit einer Defense auf dem Platz gestanden haben. Und insofern dachte ich halt, im Notfall können wir immer scoren. Ich war glücklich.
Eure Defense hat auch noch funktioniert, ja.
Steven schaut auch glücklich aus.
Ah, ich war super glücklich gegen Dallas. Das sind nur 21 Punkte gewesen. Also hätte weitaus mehr passieren können.
Dak Prescott schaut auch grauenvoll aus, oder? Ja. Kommt mir das nur so vor, seitdem der von der Verletzung zurück ist, der wirkt nicht mehr so explosiv, der läuft weniger. Selbst die Pässe schauen schlecht aus. Keine Ahnung, was ist da los?
Ja, trotzdem gut. Die Receiver, die alles fangen, ne? Das ist so das andere. Ja,
und der Dalton Schultz. Also Dalton Schultz ist tatsächlich für mich so ein Under-the-Radar-Guy irgendwie dieses Jahr. Und man muss ja bei Dallas dazu sagen, du musst ja auch einfach nur so einen V-Mann implementieren bei den Giants. Habt ihr das mitbekommen irgendwie mit Jalen Smith, dass er sich irgendwie für seine Cowboys-Teammates gefreut hat im Giants-Dress, wo ich mir auch dachte, wait, warum? Also ganz schwierige Geschichte bei ihm so.
Ja, ist mir egal. Neuer Pick, neuer Quarterback, alles gut. Jake Fromm sah lustig aus am Ende. Ich kann mich mit seinem Wurf nicht anfreunden. Das sieht irgendwie alles aus, als ob der Ball 3 Jahre in der Luft bleibt. Aber hat besser gespielt als die Quarterbacks, die vorher auf dem Feld waren. Also.
Lennon.
Ja, kann man in dem Fall mal so mitnehmen. Ich habe letztes Mal mit Tarek schon. Ich mache in dem Fall den Case jetzt hier nochmal auf. So, wir sind jetzt nah fast am Ende der Season. Wer ist für euch, und ich habe heute tatsächlich persönlich auf Twitter meinen Frontrunner preisgegeben. Wer ist für euch Frontrunner, was Defensive Player of the Year angeht?
Puh. Micah Parsons oder Miles Garrett?
Ja,
also oder TJ Watt. Oder TJ Watt, die drei.
Ich glaube, Watt fliegt raus, 2 Spiele verpasst und 2 Spiele früher, relativ früh vom Platz gegangen. Ja. Sonst von den Zahlen natürlich überragend. Speziell dafür, wenn man das mit einberechnet. Aber die wollen halt einen, der dauerhaft spielt. Deswegen Garrett oder Parsons, und ich glaube halt einfach nicht, dass es ein Rookie wird. Deswegen wird es Miles Garrett und Parsons wird dafür Defensive Rookie und Rookie of the Year. Irgendwie so mein Gedanke.
Ich habe meinen Frontrunner heute klar preisgegeben. Also, das wäre tatsächlich, dieses Jahr bin ich ehrlich, wenn es nicht TJ Watt wird, dann ist dieser Vote eine Farce. Also wirklich. Tobi hat es gerade gesagt, 2 Spiele nicht gespielt, 2 Spiele mit Snaps unter weniger als 30 Snaps raus und führt diese Liga mit 17,5 Sacks an. Mit wesentlich weniger Snaps als alle anderen. Also, wenn der dieses Jahr nicht Defensive Player of the Year wird, dann ist das einfach, ist dieser Vote eine fucking Frechheit. Sorry.
Am Ende wird's Dix mit seinen 10 Interceptions, ey.
Ja.
Nee, der wird Newcomer oder sowas. Gibt's sowas auch? Nee, das wäre ja Rookie eigentlich. Sowas, ne? Ja, Most Improved Player, ja, das wird dann Dix. Irgendwie sowas.
Ja, das ist halt so die, also ich hatte letzte Woche Parsons, dass der Diffie mal im Rennen ist dafür. Yes. Garrett fällt jetzt aktuell einfach ab, muss man sagen. Und Watt ist einfach, also wenn er die letzten Spiele diese Statline noch hält und sag mal, er macht die 20 noch voll, dann kommst du dieses Jahr nicht an ihm vorbei. Also das mit 2 Spielen weniger als alle anderen, also bitte.
Ja, Garrett spielt heute noch gegen Vegas. Mal gucken.
Du hoffst einfach nur für deine Fantasy Points. Gibst
du
dazu?
Ganz ehrlich, Miles Garrett, das ist stark. Also der ist echt stark diese Saison. Also von den Defensive Ends, wo wir sagen immer die Top-Jungs, ne, ist er wirklich derjenige, der liefert. Aber ja, TJ Watt, ich würde es ihm absolut gönnen. Der Kerl ist so geschunden. Der hat immer Pech gehabt, dass er es nicht bekommen hat. Das ist genau wie in der NBA mit Harden, dass er es die ganze Zeit nicht bekommen hatte. Ja.
Und ich mache das zweite Thema in dem Fall noch auf, bevor wir reinstarten. Wir haben ja wieder sehr, sehr viel, die Playoffs gehen ja weiter. Auch für unsere Hörer, ich treffe diese Woche nämlich auf Steven in den Conference Finals. Es kommt zum
Höchstwahrscheinlich,
genau. Es kommt zum absoluten Clash. Ich gegen Steven, der mit Jonathan Taylor mich überrennen will. Ich bin gespannt. Aber Ich habe letztens mit Tarek schon drüber gesprochen und Tobi, ich mache in der Fall gerne immer noch mal Werbung dafür. Tobi beschäftigt sich ja schon ganz, ganz viel mit den Prospects, die jetzt in den kommenden Draft kommen. Und ich habe ja mit Tarek letzte Woche dieses Szenario mal ganz kurz halt aufgemacht, die von den Teams, die jetzt da oben um diesen First Overall Pick da mitspielen, rund um Detroit. Die Jaguars haben ihn jetzt, glaube ich, ne? Aktuell.
Ja.
Die Jaguars sind jetzt First Overall. Und den Texans hast du halt jetzt so einen Fall, so die Texans, David Mills, die Lions mit Jared Goff, dann Trevor Lawrence bei den Jaguars. Es ist dieses Jahr wirklich so, dass wahrscheinlich irgendwie den Top 3 Picks, wenn irgendwie nichts passiert, irgendwie kein Quarterback gehen könnte, oder Tobi?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Das einzige Team, das ich da sehen würde, das eventuell auf den Quarterback draufspringt, ist Detroit. Obwohl mir persönlich gefällt Goff in dieser Situation. Man muss halt auch schauen, was er an Waffen hat. Also bis auf Hawkinson im Receiving ist da jetzt nichts, was herausragend ist. Die Unterstützung von Running Backs fällt auch flach dieses Jahr. Die sind ja mehr Verletzter als andere. O-Line verletzungsbedingt auch mehrere raus gewesen. Und dafür stellt er sich eigentlich ganz gut an, finde ich. Und daher, ich würde da erstmal schauen, dass ich mir in der Defense ein bisschen mehr aufbaue, dass ich wirklich nach Talent drafte und sage, nächstes Jahr in der Klasse, da kommen ja auch um einiges mehr Spieler rein, mehr Quarterbacks rein, die höher angesehen sind als die jetzigen, so was man liest zumindest. Und ich würde darauf gehen.
Mhm. Also, wie siehst du, Steven? Bist du da schon so into it, oder?
Ja, das Problem ist, Quarterback, selbst wenn die Klasse nicht so stark ist, also ich weiß nicht, ob wir so eine Klasse sehen, wo Quarterbacks erst ab Pick 8 irgendwann und abwärts dann laufen, ja, wo du dann zwei Stück irgendwie in der ganzen First Round hast, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass oben ein bisschen was passieren wird, also gerade Detroit, auch wenn sie Goff weiterspielen lassen, dann tun sie vielleicht einen hinten dran setzen und entwickeln lassen, weil so oft kommst du nicht an einen Pick, der so weit vorne ist. Und das könnte bei Houston genauso sein. Also David Mills, ja, spielt jetzt nicht schlecht, aber den kannst du ja trotzdem Competition geben, ne? New York wird sicherlich beim Quarterback-Markt mit dabei sein, wenn sich alles bei uns ändert. Also ich glaube schon, dass vorne wieder Quarterbacks ordentlich gehen würden. Auch wenn ich es gerne sehen würde, dass die Defensive Ends da vorne nämlich alle runtergehen, weil die sehr stark sind dieses Jahr tatsächlich.
Ich habe halt dieses natürlich, ich glaube, die 1, also wenn es aber so, wenn die Jaguars die 1 halten, ich glaube, dann sind wir uns einig, dass die 1 kein Quarterback sein wird.
1 wird keiner.
Das ist dann ganz klar. Und dann reden wir maximal über die Texans oder die Lions, ja. die sich dann dafür entscheiden müssten. Und ich glaube, jetzt kann man immer sehr, sehr weit halt schon hinvorgucken, aber es ist ja auch einfach so, dass, man kann es ja mal nicht sagen, also wir haben zum Beispiel mal den Kyler Murray Draft gesehen, wo Kyler Murray lange Zeit nicht in der ersten Runde war, dann hochgeschossen ist. Dann gab es den, wo ja Miles Garrett an 1 ging, wo ja Quarterbacks außer Trubisky sehr, sehr also gegen Ende der Top 10 Picks ging und dann noch später mit Patrick Mahomes unter anderem, Deshaun Watson. Lamar war der Josh Rosen, wo Mayfield und so ging.
Ja,
so, aber du hattest diesen Draft mit Mahomes, Watson und so, wo ja auch alle gesagt haben, okay, die Class ist nicht so gut. Ja gut, jetzt sind wir Jahre weiter und ich glaube, die Bears werden auf Jahrzehnte dafür verarscht, dass sie für Trubisky gegangen sind und nicht für Mahomes. So, und das ist halt, du weißt es halt jetzt nicht. Und es kann tatsächlich Pre-Draft irgendwie Kenny Pickett ist, glaube ich, auch gerade jetzt so, wo immer so ein kleiner Hype immer da ist. Oder Matt Corral ist ja auch noch dahinter. So, da können halt dann Hypes entstehen und dann geht's ganz schnell, glaube ich. Also dann geht's ganz schnell, dass dann ein Team doch sagt, okay, den nehmen wir, weil wir sehen da was. Aber ansonsten würde es mich tatsächlich freuen, wenn wir mal in den zumindest ersten 2-3 Picks, wenn die Defensive Ends einfach weggehen. Da würde ich mich freuen.
Ich mich auch. Also ich halte die halt für die klar so sicheren und besseren Talente, also größeren Talente. Das sind so ein Thibodeau und Hutchinson, wenn man die Vergleiche hört, das sind schon Namen. Ja, da leckst dir die Finger nach. Also das ist so Clowny, wie aus dem College rauskommt und Von Miller-Vergleich. Oder Hutchinson wird mit J.J. Watt verglichen. Ja, das sind Namen. Da, ja, ist schon eine andere Region als die Quarterbacks. Aber ihr habt recht, man weiß nie, für einen Quarterback geht man auch gerne hoch. Giants kann ich mir vorstellen, dass die auf den Quarterback gehen werden. Ja, weiß nicht, wer da noch hochschießen kann.
Ich habe Panthers auch noch. Also, die sind ja auch noch in diesem Top-10-Area aktuell drin, glaube ich, mit Platz 8 oder Platz 9. Dass die noch auf jeden Fall eigentlich tätig werden müssten, muss man ja sagen. Aber im Endeffekt wird man es am Ende sehen. Ich glaube aber, dass die Teams, die sich dann dafür entschließen, wirklich früh ein Defensive End zu nehmen, dass die sich trotzdem großen Gefallen tun. Also ich sehe es jetzt bei den Niners, wo, ich sag mal, die Cornerbacks, das ist also was mit Ambry Thomas jede Woche passiert, ist halt wirklich, es tut schon weh, was da passiert, muss man sagen, wie der einfach abgekocht wird in jedem Play. Und wie diese Defense einfach nur funktioniert, weil du mit Nick Bosa einfach einen Elite-Pass-Rusher sondergleichen hast, so der diese Defense quasi trägt. Also, und ich glaube, dass Defensive Ends einfach viel noch ein bisschen zu underrated sind für den Value, den tatsächlich, den Mehrwert, den sie für eine ganze Defense halt bringen, wenn du einen so eine Bestie hast.
Ja, das absolut. Aber ganz ehrlich, Quarterback ist die wichtigste Position im Game. Und wenn du die Chance hast, da vorne irgendwas zu machen, weißt du, am Ende bist du im Jahr später, ja, auch wenn die Klasse dann toller und schöner und sonst was ist, dann hast du aber Pick 10 und dann kommst du nicht mehr vorne dran, ja, und musst Haus und Hof verkaufen, damit du irgendwie hochkommst. Die werden das Risiko trotzdem eingehen, in irgendeiner Weise. Ja, also anders könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das ist immer so dieses schöne Gedacht, was logisch wäre, ne, aber tut mir, die NFL ist nicht logisch. Ja, nicht in dem Bereich, nicht wenn es um Quarterbacks geht. Und deswegen, also Quarterbacks, die werden trotzdem fließen da vorne. Und da muss nur einer in den Combine, muss 70 Yards irgendwie werfen, dann verlieben sich wieder alle in ihn und dann ist gut.
Ja, das ist dann Matt Corral. Ja. Der wirft die jetzt schon die 70 Yards ohne Probleme.
Ja, gut. Bin sehr gespannt. Wie gesagt, Tobi begleitet ja auch die ganze Draft-Coverage irgendwie sehr, sehr stark und ist schon sehr, sehr into it. Zumindest nach Sheets, die ich schon so geschickt bekommen habe, so rundherum. Da könnt ihr euch also auf sehr, sehr viel freuen.
Ja, der macht einen heiß, der Sack.
Aber dann gehen wir rein. Wie gesagt, es ist Money Down. Kommende Woche, ich spiele gegen Steven. So, die Playoffs müssen gesichert werden. Also sprechen wir wieder über die besten Matchups. Und wir fangen mal wieder vorne an. Wir fangen mal bei Defensive Line an. Und mein erstes Matchup dafür war ist Dallas gegen Washington. Yes. Also, das sind halt über die letzten drei Wochen. Dallas gibt mit die meisten Punkte, Washington gibt mit die meisten Punkte. Und ich habe sie halt alle stehen. Also, ich habe DeMarcus Lawrence stehen, jetzt seitdem er zurück ist. Bombastisch, muss man einfach sagen. Randy Gregory wirklich als Wildcard, der einfach unfassbar davon profitiert, wie viel Druck Dallas damit machen kann, mit Lawrence jetzt und auch mit Micah Parsons. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Montez Sweat ist von Covid-Liste zurück, alle freuen sich. Jonathan Allen ist dieses Jahr bockstark, irgendwie auch definitiv absoluter All-Pro-Anwärter für mich auf Defensive Tackle. Und würde ich mitnehmen. Wie gesagt, Tobi hat es schon, Prescott sieht nicht gut aus aktuell, lässt einfach da sehr, sehr viel zu. Und ich würde ja, also du kannst sie halt aufstellen. Sie werden dir Defensive Line-Punkte sondergleichen generieren, denke ich.
Also bei Dallas gehe ich zu 100% mit. Bei den Washington D-Linern, also gerade die Edges, bin ich mir nicht so sicher, weil Dallas da relativ gut ausschaut. Aber ganz ehrlich, also Lawrence musst du aufstellen aktuell mit der Performance und auch einen Gregory würde ich aufstellen. Vor allen Dingen auch wieder deshalb, weil ich meine, die Dallas Offense, auch wenn sie jetzt nicht so toll aussah, die letzten Spiele, ich glaube, die werden trotzdem relativ schnell in Führung gehen gegen Washington. Und Washington wird das ganze Spiel hinterherrennen müssen. Die werden viel über die Luft probieren und dadurch wird halt viel Pass Rush generiert. Also die werden viele Chancen haben.
Ist das dann nicht wieder ein Spiel auch für die Defensive Backs von den Cowboys? Weil Heinicke wird dann viel gejagt werden. Und er ist halt, er ist mobil, aber er wirft das Ding halt auch gern dann in Zonen rein oder in Situationen rein, die nicht so passend sind. Ja, ich würde jetzt auch gar nicht von Dix reden. Lewis hat ja auch zurzeit eine relativ gute.
Brown.
Ja, Brown.
Also Brown und Dix sind beide Top 10 DBs dieses Jahr.
Ja, ja auch Jermaine Curse. Also, es ist ja, du kannst dir da ja alle nehmen. Und bin ich tatsächlich bei euch. Also es wird halt, der Druck vorne wird dann ausreichen. Und was man auch sagen muss, ich glaube, du weißt ja auch gar nicht, ob Taylor Heinicke spielt. Also sie waren ja da jetzt auch sehr, sehr Covid geplagt. Dann weißt du ja nicht, ob sie überhaupt mit dem spielt. Und wenn dann noch mal ein schlechterer spielt, dann verschlimmert sich die ganze Lage einfach noch viel mehr. Ja. Und little Fun Fact auch für unsere Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Washington knabbert so an dieser Covid-Situation alles, dass sie ihren fünften Center jetzt spielen lassen, heute Abend. Also wir nehmen jetzt Montagabend auf. Und heute Abend ist erst das Spiel gegen die Eagles, meine ich. Und sie lassen ihren fünften Center starten, der nebenberuflich als Plus-Size-Model tätig ist. Also, wenn das so bleibt und wenn du diese O-Line-Probleme weiterhin hast und dann kommt halt Dallas mit dieser Front dahin und du spielst nicht mit deinem ersten Quarterback, yikes. Also Dallas wird IDP-Punkte sondergleichen produzieren.
Washington spielt erst Mittwochmorgen.
Haben sie so, ach stimmt, sie haben es auf Dienstag delayed, ne? Von Dienstag auf Mittwoch, ja.
Ist heute das, wann? 2 Uhr nachts Spiel? 2:30
Uhr? 1 Uhr nachts spielen sie gegen die Eagles.
Ja, sehr toll.
Ja, aber dennoch ist, denke ich, ich glaube, beim Matchup sind wir uns einig, das dürfte sehr, sehr juicy sein für IDP-Punkte.
Ja, total. Absolut.
Ich nehme es mal weiter. Tobi, hast du ein Defensive Line Matchup? Ich gehe jetzt hier mal rein rum.
Ja, Detroit at Atlanta finde ich noch ganz interessant. Detroit hat jetzt gegen Arizona gezeigt, dass sie ordentlich Druck aufbauen können. Atlanta lässt da die 6 meisten Punkte zu. Die O-Line ist wirklich schlecht. Ich glaube, nach PFF noch mal die schlechteste O-Line der gesamten Liga oder zweitschlechteste, speziell im Pass-Blocking. Ja, und zurzeit gefällt mir der Charles Harris von Detroit der auf Edge. Der Junge macht richtig Druck und setzt zusätzlich noch richtig viel Tackle. Also im letzten Spiel 12 Tackle und 1,5 Sacks. Und ja, sehe ich gegen Atlanta auch. Da ist nicht viel Unterstützung mehr da. Die O-Line hält nicht. Detroit hat so diese, die schauen halt in jedem, wirklich jeden Snap 100%, 1000% motiviert aus und die geben Vollgas, weil sie auch um ihre Zukunft natürlich spielen, weil sie wissen, da kommen hohe Rookies rein, hohe Draftpicks rein, da ist Geld in der Hinterhand jetzt dann in der Free Agency und die werden jetzt alle nochmal zeigen, dass es wert sind, im Kader zu bleiben.
Ja. Vor allem Harris ist nur knapp 30% geowned. Ja, und Detroit, also Detroit, das heißt, Falcons sahen echt nicht gut aus. Ich bin gespannt auf das Spiel. Also ich glaube, Detroit hat auch einen höheren Einsatz, also wie heißt das? Höhere Wertigkeit in Wetten tatsächlich aktuell. Echt? Was super spannend ist.
Ich glaube, es ist das erste Mal dieses Jahr dann.
Ja, dass sie höher gesetzt werden, ist schon gut. Ja, come on.
Finde ich gut. Ich bin da bei euch. Also was aber auch tatsächlich daran liegt, ich habe das Niners-Falcons-Spiel ja gesehen. Die Falcons fangen an, in Probleme zu rutschen, wenn sie gegen eine Defense spielen, die unfassbar physisch spielt und die ihnen Cordell Patterson Plays klaut. Also das hast du halt gegen die Niners enorm stark gesehen, weil die Niners haben diese Plays von Cordell Patterson einfach straight on gespielt. Also sie wussten halt immer, wenn der sich irgendwie aufgestellt hat, haben sie das straight on gespied und haben ihn dann halt einfach komplett gestoppt. Und ich glaube, dass dann einfach diese Physis, die dann Dings mitbringt, die dann Detroit mitbringt, die wird da enorm zum Tragen kommen. Also ich kann mir auch auf Linebacker-Ebene, es wird ja nicht viel gehen. Du hast ja Russell Gage, dann hast du Pitts, den du ja aktuell als Receiver benutzt. Du hast ja wenig, was einfach wirklich dann kommt. Und Cornerbacks sehen aktuell gut aus bei Detroit. Also hier Amani Ovoyari? Ja. Mit diesem Pick, Junge, der war übel gut. Also wirklich, wie er da einfach in diesen Ball reinspringt und den so raushechtet, so ganz in Receiver-Manier, fand ich stark. Und das wird sich halt, also Detroit wird den Falcons das Leben richtig schwer machen und sie werden es richtig physisch machen. Aber Charles Harris ist für mich tatsächlich da sogar Must-Start. Also in dem Matchup auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, das ist jetzt, Harris wäre auch einer meiner Ersatzkandidaten gewesen. Weil ich hätte jetzt bei D-Line tatsächlich als erstes einen Sit, nämlich einen Überraschungssit. Und zwar Chandler Jones von Arizona versus Indianapolis. Also gegen Indianapolis als Defensive End ist es sowieso immer schwierig. Und so wie Indianapolis gerade spielt, wird es allgemein schwierig für Defensive Ends, da wirklich Punkte zu generieren. Weil die laufen halt unfassbar viel. Und Chandler Jones ist keiner, der viele Tackles sammelt. Ne? Das ist wirklich einer, der auf die Edge geht und probiert wirklich den Quarterback unter Pressure zu setzen. Und Wentz wird den Ball halt super schnell los oder wendet sich wirklich aus den kniffligen Situationen gerade raus. Und der hat halt ein geniales Laufspiel dabei. Zudem, die O-Line von Indianapolis ist halt weiterhin bombastisch unterwegs. Und ja, ich glaube, die Indianapolis wird die Zeit kontrollieren. Die werden viel laufen. Und das wird für Chandler Jones, wird das eventuell eine Nullnummer diese Woche.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, wir können ja auch tatsächlich, dann sind wir mal ein bisschen flexibel heute, dann bleiben wir mal bei dem Matchup, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass wir recht, also ich glaube, in keinem Match könnte so klar sein, wie der Gameplan aussieht. Nämlich die Colts werden Jonathan Taylor einfach komplett abusen gegen Arizona. Arizona wird das an der Line nicht halten können, also weil sie ja einfach gegen den Run nicht stark aussehen und spielt, seitdem J.J. Watt weg ist, das auch noch viel schlimmer ist. Ja. Und das heißt, Taylor wird das brechen, der wird regelmäßig, wird er diese Line brechen und dann stehen dahinter Hicks und Simmons und im besten Fall kriegst du noch was von Baker. aber die werden halt Tackles sondergleichen sammeln. Also Hicks und Simmons ist wirklich für mich das. Ja, Baker ist halt dieses Ding mit der Single Coverage, ne, dass sie ihn einfach gerne tiefer haben. Aber Hicks und Simmons könnten wirklich, also die werden Tackles sammeln müssen. Also über die beiden wird es einfach laufen.
Ja. Und auf Safety ist ja Thompson in Arizona dieses Jahr eh ein Must-Start schon fast. Der spielt ja nur vorne an der Box und sammelt auch extrem viele Punkte, glaube ich. Was ist der zu
Thompson ist
Top
auch
20 Safety ist der
locker. Ja, also. Locker, ja.
Ja, und das ist halt dieses Ding, ne? Also du siehst es ja, du siehst auch den Trend bei den Colts. Also wenn man so die letzten 5 Spiele nimmt, dann geben halt die Colts die second most points für DBs und das vorrangig über Tackles. Also gibt es mit sogar die meisten, dass sie in Tackles geben, was halt einfach daran liegt, dass DBs nach vorne an die Box kommen müssen, damit sie diesen JT-Run stoppen können. Und die Colts halt einfach jetzt einfach sehr, sehr reliant auch mittlerweile auf Jonathan Taylor sind. Augenscheinlich funktioniert und das dann der Zweck heiligt die Mittel. Und ich Angst habe vor Steven, kommende Woche deswegen. und ja, genau das wird halt passieren. Und dann wirst du mit Thompson, mit Simmons, mit Hicks, wirst du die Punkte absahen.
Ja, die spielen das halt auch super ausgeklügelt, das Ganze, ne? Indem sie den Heinz auch noch mit reinsetzen und also ist echt verschachtelt. Der Taylor hat auch super geblockt jetzt im letzten Game zum Beispiel. Mhm. Also ja, es wird ein spannendes Spiel. Gerade wenn Arizona jetzt wieder so versagt, ne? Also es ist schon Versagen gegen Detroit gewesen, dann könnte es richtig übel ausgehen.
Mhm. Ich glaube auch auf der anderen Seite wirst du von den Colts DBs eine ganze Menge bekommen. Also,
ja, klar, Moore,
weil, auf jeden Fall. Die Colts sind physisch an der Line. Ich glaube nicht, dass James Conner sein A-Game in dem Fall haben wird mit Okereke und Leonard dahinter und dann der Line, die vorne steht. Hm. Und jetzt Kerry Willis auch wieder zurück. Der wird tackled, sondergleichen sammeln in diesem Game.
Ja, vor allen Dingen sind die Indianapolis Colts ja gerade sehr Turnover-lastig. Ne? Also die sammeln so viele Turnover vom Gegner ein.
Ja, gutes Matchup. Und Moore ist Moore ist, glaube ich, Top 4 DB combined und das als Cornerback. Ist er die 2? Ist er echt noch immer die 2? Ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Dix hat ihn überholt.
Dix hat ihn überholt, okay. Ja, aber es ist krass. Allein wir reden davon, dass 2 Cornerbacks 1 und 2 sind bei DBs und viele Cornerbacks in die Top 20 vorgerutscht sind. Also ich glaube, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, Flo in der Offseason drauf ansetzen, der soll sich das anschauen, was wieder die Entwicklung ist.
Ja, Passing-Liga, ne?
Ja, also nicht nur Passing-Liga, sondern ich glaube auch wahrscheinlich, also ich glaube, ich habe es zumindest jetzt mal so ein bisschen verfolgt, das ist gar nicht dieses reine Passing-Liga, sondern es ist auch einfach diese Usage von Cornerbacks, die jetzt nicht mehr nur einfach so ein Drop-Zone sind, die jetzt einfach in ihre Zone fallen, sondern Cornerbacks, die wirklich an der Line auch Plays machen, wirklich nach vorne kommen und halt du immer seltener dieses klassische von früher hast, dieses Sideline One-on-One Cornerback gegen Wide Receiver, sondern halt wirklich mit kreativen Konzepten.
Damit die Coverage verschleiert ist einfach. Ja.
So, genau, und dann einfach mit mehr Plays auch einfach übers Feld kommen muss, was ja immer dann diesen Raum auch für Tackles bietet. Die Big Plays, diese Outlayer hast du immer. Also das, was jetzt Trevon Diggs diese Saison war letztes Jahr Xavier Howard. Also die hast du halt immer. Aber du kommst immer mehr dazu, dass du auf Cornerbacks anfängst, eine Tackle-Baseline zu bekommen.
Ja, ist eine tolle Entwicklung. Das ist halt so eine Sache, die kann halt IDP. Das kann wirklich nur die Defense. Das wirst du in der Offense so nicht sehen. Was soll sich denn da noch weiterentwickeln? Welche Positionen sollen sich da so variabel zusätzlich gestalten, dass da jetzt plötzlich sich mehr bietet? Ich finde das geil. Ja.
Ich glaube, so in der Entwicklung der Offense, glaube ich, zumindest für Fantasy, also um das mal short zu halten, ich glaube, du wirst von diesen klassischen, das erleben wir jetzt aber schon häufiger, du wirst wegkommen von diesen klassischen Free-Down-Backs. Also, sag mal so, diese Jonathan Taylors, so, die wird es seltener geben. Also, die wirst du dann, da wirst du vielleicht noch 5, 6 in der Liga haben. Und der Rest wird halt einfach so diese Mittel-Running-Backs, die du auch dieses Jahr hattest. Also, du konntest ja dieses Jahr zum Beispiel draften deine Top-Wide-Receiver und hast dann einen Daryl Henderson, einen Damian Harris hinten dran gedraftet, einen Miles Gaskin. So die, also du wirst nicht mehr die, und für Miles Gaskin wirst du nicht einen hohen Pick investieren. So, da, ich glaube, da könntest du einen Switch in der Offense bekommen, dass du dass einfach Running Backs einfach nicht mehr so diese harten Free-Down-Backs sind.
Ja, das hast du jetzt schon.
Ja. Ich glaube aber auch, dass es noch weiter forciert werden wird.
Bestimmt, ja.
Wird ja im College auch so genutzt. Also es ist ja eine Entwicklung aus dem College, die du siehst, die sich dann weiterentwickelt in die NFL, immer.
Ja, ganz klar. Aber nur um das halt mal so ganz kurz, also da gibt es auch in der Offense, gibt es quasi Anpassungen, aber es ist bei weitem, und dafür ist ja Defense und ist ja IDP auch immer noch ein bisschen komplexer, wird es bei weitem nicht so sein wie in der Defense, weil das einfach noch viel, viel komplexer ist. Und da sind wir mal gespannt, was so die Offseason mitbringt. Und wie sich dann Teams auch einfach wieder darauf einstellen, weil es einfach immer mehr eine Passing-Liga wird. Ja. Und du siehst es jetzt bei Cornerbacks, du siehst es jetzt bei DBs, und wir werden da wahrscheinlich auch in der Offseason dann drüber reden müssen, dass du anfangen musst, oder dass wir jetzt wirklich an dem Punkt sind, dass du DBs überhaupt nicht mehr priorisieren brauchst, weil es einfach für die Position, die du besetzen musst, so viele DBs gibt, dass einfach austauschbar. Also, dass du anfangen kannst, wirklich auch in DBs-Bereich pure nach Matchup zu stellen und nur noch Linebacker und Defensive Line priorisierst.
Ich bin dafür, dass wir eine Petition erstellen, dass Sleeper endlich auf Cornerbacks und Safeties wechselt.
Ja, haben wir ja schon öfters hier gesagt, in der Offseason muss da Druck auf Sleeper sein. Immer wenn sie fragen, was da verbessert werden soll, liebe GMs, liebe Owners, zack, zack, zack.
Ja, weil sonst wird es ja zu langweilig. Ja, sonst wird es zu langweilig. Wenn du wirklich zu viele hast, oder du musst dann halt echt 6 Stück als Starter irgendwie aufstellen, damit du tiefer in die Liga reinkommst. Weil sonst ist es am Ende wie ein Kicker. Dann ist es fast egal, wen du aufstellst. Weißt du, dann hast du einmal einen Schleudergang durch und hast die nächste Woche komplett neue Starter drin. Also das macht keinen Spaß sonst.
Ja. Ich bin mal gespannt. Habt ihr noch was für Defensive Line? Weil ich habe tatsächlich noch ein Matchup, das dahingehend ganz juicy ist, dass es an der Line wirklich gut sein könnte und auf Linebacker alle Male. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja gut, ich glaube, das Matchup haben wir beide. Ich mache dann das andere. Chargers at Texans finde ich noch interessant.
Ja, mach erstmal das. Dann mach erstmal das, dann komme ich mit meinem gleich.
Genau, ja, du machst den anderen Bosa-Bruder, ne? Gehe ich von aus.
Nee.
Oh. Da bin ich noch nicht. Ja gut, aber die Bosa stellt man eh. Aber Chargers gegen Texans, die Texans lassen die 5 meisten Punkte für die Liner zu. Bosa ist eine Maschine aktuell. Joey, genauso wie sein Bruder auch, der hat jetzt in den letzten 9 Wochen 6-6 und 4 Forced Fumble kreiert. Und auf der Gegenseite, Bosa ist auch extrem stark drauf, nachdem ich ihn schon auf die Bank gesetzt habe. Bei uns im Discord-Channel hat er dann erstmal Gas gegeben, sammelt Sacks, Forced Fumbles, fängt sogar eine Interception. Ja, die zwei Jungs haben einen Lauf und die Texans haben noch immer eine schlechte O-Line.
Ja. Du kannst ja sogar noch weitergehen. Also bei den Chargers auch dahinter. Texans geben über die letzten 3 Wochen die meisten Punkte für Linebacker. Und dann habe ich Kizzy White ganz weit vorne dabei. Ja. Devin James als zweiten noch. Wirklich auch in dem Fall als Matchup-Wildcard gegen David Mills. Glaube ich, wird das richtig unangenehm für ihn. Wenn mit James halt einfach so ein ultimativer Hybrid kommt, der halt alles kann.
Ja, wenn er wieder fit ist, ja.
Ja. Und wenn er spielt, und Kizzy White ist für mich in dem Fall halt auch dahinter gesetzt.
Ja, anders auf der anderen Seite der Greenard, das wäre auch wieder so ein Sit-Kandidat, weil defensive End gegen die Chargers würde ich nicht aufstellen. Nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Und Greenard kommt jetzt auch von Covid zurück. Ja, das wird ein schwieriges Matchup für ihn. Das Risiko würde ich nicht eingehen, auch wenn er viele, viele Punkte gesammelt hat die letzten Wochen.
Hm. Wir hatten vorher ein bisschen kurz gesprochen, Linebacker Texans. Wie stehen wir zu Wallow?
Mag ich. Finde ich ja, cool.
Voll. freut uns.
Also allein gegen die Chargers, also Wallow würde ich aufstellen, weil die Texans haben jetzt schon gesagt, dass sie die Spieler weiter testen wollen und gerade auch die jungen Leute, die sie gedraftet haben dieses Jahr. Dazu gehört halt Wallow. Die haben sowieso auf Linebacker jetzt ein bisschen Verletzungsprobleme, gerade auch weil Kamo Grugerhill und sonstiges verletzt sind. Der hat super gespielt gegen Jacksonville jetzt, hatte 11 Tackles gesammelt gehabt, einen Sack. Tackle for Loss, stand 66 Snaps von den 70 auf dem Feld, also Wallow könnte jetzt, also gerade weil er auch sehr oft noch zu haben ist, ich habe gar nicht nachgeschaut, wie viel Prozent ihn geowned haben über Fantrax, aber ich glaube, das ist nicht im hohen 30er Bereich, den kann man auf jeden Fall nehmen, und was ich auch auf jeden Fall aufstellen würde gegen die Chargers sind die Cornerbacks bei Houston. Und allen voran da Lonnie Johnson. Ja, der ist leider auf Cornerback. Jetzt muss er ausweichen, weil denen fehlt fast alles. Aber die Chargers geben mit die meisten Punkte an Cornerbacks ab. Und so oft wie Herbert da tief rumwirft, ist das auf jeden Fall eine gute Variante.
Ja. Ich habe euch übrigens, ich reiche es kurz nach, 6% owned auf FanTrax, ja, ist Garrett Wallow. Also,
und die 6% sind tiefe liegen mit meiner Spots, weil was anderes ist das nicht, ja.
Einer davon bin ich.
Wallow ist ein toller Typ. Ganz ehrlich, der ist eigentlich gemacht für dieses System. Ist ein Linebacker mit einem sehr guten, also sehr guter Tackler, der aber auch noch covern kann. Also er war ja auch mal Safety, er ist so ein Hybridjunge. Der wird noch in der Offseason, in der kommenden, noch ein bisschen an Muskelmasse drauflegen und dann ist er eigentlich dieser perfekte Linebacker für die Tampa 2 Defense. Den haben sie nicht ohne Grund gedraftet in Houston.
Ja, das ist dieser Muster-Linebacker, den jetzt jeder haben will. Ne? Der alles kann im Endeffekt. Also, ist genau wie der Diablo bei Vegas.
Ja, die kommen jetzt alle so langsam, ne? So Step by Step. Also, wir werden da auch noch für unsere Hörer, wenn die Playoffs dann rum sind, dann machen wir sowieso noch mal so einen Saisonabschluss und wir werden dann im Nachgang auf jeden Fall mal noch über die Rookies halt reden und halt mal so ein bisschen die Saisonrevue passieren lassen und halt auch vielleicht mal einen Forecast machen für die kommende Saison, wenn dieser ganze Saisonübergang ist, wo man irgendwie ein bisschen tätig werden kann. Gerade weil es in einigen Ligen ja auch einfach ist, dass dort viele Rookies ja dann einfach nach der Saison released werden. Ist ja nicht wie bei uns, dass du quasi den kompletten Rookie-Contract mitunter auf deinen Miners rumhocken lassen kannst, sondern in vielen Ligen das ja ist, du darfst sie ein Jahr da haben und dann musst du dich von denen trennen. Und dann da kannst du auf jeden Fall mal locker ein paar gute Diamanten finden, wenn Leute die falsch bewerten und sie dann in die Free Agency lassen.
Second Year ist so Gold.
Definitiv.
Ja, die werden so gern übersehen, dann auch bei Initial-Drafts oder sowas dann. Die Second-Year-Player ein bisschen später noch mitnehmen, weil sie, ja, so underperformed haben.
Ja, kann ich übrigens tatsächlich, prominentes Beispiel auch für unsere Hörer, falls immer mal, ich bin immer gerne dafür, Beispiele zu bringen, dass sowas auch öfter eintritt. Ich habe ja im Rahmen dessen, dass ich gesagt habe, dass TJ Watt die Liga anführt, habe ich mir tatsächlich mal diverse Statistiken angeguckt. Linebacker Nummer 3 in Sachen Tackles in dieser Saison ist Jordan Brooks von den Seattle Seahawks. Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten ja, Hörer werden sich erinnern, dass Jordan Brooks lange Zeit am Anfang von mir sehr, sehr gehypt wurde und ich da ganz, ganz drin war, wenn sie, wie heißt er, Wright weggeben, dass ich bei Brooks komplett all in bin. Und er hat geliefert, er hat es gezeigt in seinem Second Tier und das wird kommendes Jahr wieder passieren.
Ich glaube, solange er in Seattle bleibt und das System so bleibt, wird es seine Karriere lang so bleiben. Also, außer da kommt eine schwere Verletzung. Der Junge bringt halt alles dafür mit.
Ja. Mein Matchup ist nämlich tatsächlich, Tobi, du wirst es immer nicht hören wollen, aber ich hole die Saints hier jetzt rein. Dolphins versus Saints. Und ich hatte letzte Woche mit Tarek Saints gegen Buccaneers schon irgendwie für Linebacker auf Buccaneers-Seiten. Dann haben Devin White und Levante David haben mich absolut nicht enttäuscht irgendwie. Der eine mit 38 Punkten, der andere mit 20 Punkten. Ich habe bei den auf Dolphins-Seite habe ich gegen die Saints irgendwie alles. Also Christian Wilkins, Chapeau an den Touchdown nochmal. Das muss man auch mal noch haben für IDP-Spieler, dass sie dann noch einen Touchdown dafür machen in der Offense. Jalen Phillips wird da richtig, also wird richtig Kasala machen. Also einfach, weil ich traue diesem Quarterback-Bereich einfach nicht. Und so gut die O-Line dann ist, New Orleans bringt es halt nicht auf den Platz. Also dann Taysom Hill ist einfach nicht gut genug und dann, wenn er den Ball hält, dann reicht es halt aus. Und meine absolute Monster-Card in dem Fall an dem Wochenende ist Jerome Baker. Also Jerome Baker wird exakt wahrscheinlich das machen, was jetzt Levante gemacht hat. Tackles sammeln, aggressiv sein und das wirst du halt wieder, das wirst du gegen die Saints wieder bekommen. So, die Saints waren davor, Most Points für Linebacker sind jetzt immer noch weiter oben dabei mit diesen 60 Punkten, die sie da in den Buccaneers Linebacker-Core reingedrückt haben. Definitiv. Saints sind immer ein Team, wo ich Linebacker sofort aufstellen würde.
Ja, bei den Linebackern bin ich sofort dabei. Der Rest ist abhängig, sage ich davon. Also wenn beide Offensive Tackle wiederkommen, Ramsey und Armstead, das sind beide All-Pro-Tackle, da wird Phillips nicht so einfaches Spiel haben. Das ist halt, das darf man nicht vergessen. Das sind zwei überragende Jungs. Wenn die beide fit zurückkommen, wird es schwer, glaube ich. Aber das ist, muss man halt beobachten. Weil sie waren ja nicht auf dem Covid-Protokoll, sondern sie sind wirklich andere Verletzungen. Also kann sein, dass die noch ausfallen. Dann gehe ich mit, sonst weiß ich nicht.
Okay. Also sonst für dich so ein bisschen im Kopf behalten und optional.
Ja. Ich mag Phillips auch. Also der hat sich super entwickelt die Saison. Der hat tolle Spiele schon gemacht und sein Potenzial gezeigt und eigentlich auch gezeigt, dass er dieses Jahr der beste Pass-Rusher der Klasse war. Micah Parsons ausgenommen. Aber mit dem haben wir nicht gerechnet.
Das ist richtig. Hat mich auch ein bisschen aber enttäuscht jetzt gegen die Jets. Also hatte ich ihn ja als ganz klaren Start, nachdem er die Jets im ersten Spiel komplett auseinandergerissen hat mit irgendwie 18 Punkten. Nur damit er mir die Woche irgendwie 2 Punkte gibt. Ja, es darf gerne kommende Woche wieder mehr sein, bitte.
Bin ich auch dafür.
Ja. Aber wir sprechen trotzdem. Also wir nehmen das Niners-Titans-Spiel mit dem anderen Bowser trotzdem noch mit, weil es auf allen Ebenen wieder so ein Spiel ist, was IDP-Punkte garantiert. San Francisco gibt aktuell die Second Most Points für Defensive Liner und dann habe ich ganz schnell Harold Landry in einem Start mit drin. Titans geben die Second Most Tackles für Linebacker. Fred Warner, ganz klarer Start. Und San Francisco gibt die drittmeisten Punkte für DBs. Und dann bin ich wieder bei meinen klassischen Zweien, die ich bei den Titans dann immer aufstelle. Das ist Kevin Byard und das ist Elijah Molden aktuell. Also der eine für Corner, der andere für Safety, ganz klar.
Ja, dann auf der Gegenseite, die Titans lassen halt die meisten Punkte für die Liner insgesamt zu. Also Tannehill hinter dieser O-Line wirkt schlecht. Wirklich schlecht. Also ohne Henry wirkt er nicht wie Tannehill von dem letzten Jahr, muss man sagen. Und 2-3 Sacks immer gut und zusätzlich auch für die DBs. Der ist auch immer für eine Interception gut, Tannehill zurzeit. Das ist, ja, ist viel gegeben in dem Matchup. Da kannst du, glaube ich, alles mitnehmen.
Ja, und San Francisco muss es upfront gewinnen. Also sie können es über die Corner einfach nicht richten.
Das traue ich ihnen zu in dem Matchup.
Geh ich mit. Sonst Okereke starten gegen Arizona.
Jetzt aber ganz schnell zurück zum Colts Game.
Oh, ja, okay. Nee, ich meine nur, ich habe so ein paar noch aufgeschrieben, die man auf dem Waiver vielleicht noch bekommen kann, in den tiefen Ligen nicht. Also Okereke, Quincy Williams, Nick Bolton. Das sind alles so Linebacker-Kandidaten, die ich diese Woche starten würde, weil sie gegen Teams spielen, die relativ viel laufen und eigentlich auch ganze Zeit jetzt schon performt haben. Ne? Auch Nick Bolton, der ist total under the radar, der hat auch schon über 100 Tackles gesammelt diese Saison, obwohl er gar nicht so viel spielt. Ja. Quincy Williams spielt wieder bombastisch. Die spielen gegen Jacksonville die Woche. Ja, und wie gesagt, Okereke gegen Arizona. Also Arizona, die, ohne die ganzen Wide Receiver, also Hopkins fällt ja aus. Jetzt Season Ending. Das wird sowieso, ja, mehr ins Run Game reingehen.
Bolton mich da tatsächlich auch überrascht. Also ich hatte ja für das Chargers-Chiefs-Game recht klaren Gameplan, dass es viel dann auch übers Passing gehen wird und ich Bolton ja mal eher so als Run-Defender habe. Und trotzdem ja irgendwie übelst Tackles aufgesetzt und das wird jetzt gegen die Steelers, Najee Harris bekommt und ja, Big Ben, wirklich, ich kann es Woche für Woche immer nur wieder sagen und dann macht er diesen Quarterback-Sneak da an einen Yard-Linie und ich denke, Gott, bitte steh wieder auf. Ich hab gedacht, oh Gott, der steht nicht wieder auf. Also beim ersten Mal schon und beim zweiten Mal dachte ich, bleib bitte liegen, bitte. Ja. Lass es einfach.
Mich hat's gewundert, dass er nach dem Late-Hit von Simmons überhaupt noch mal aufgestanden ist.
Ja.
Eigentlich war das eine klare Flagge, aber egal. Das war ein klares Roughing the Passer, aber interessiert ja nicht, dass der, wie er auch danach aufgestanden ist. Der war ja ganz lange auf dem einen Knie gewesen und dann quält er sich da hoch und dann hält er sich da hier am Hals und ich habe gedacht so, ja, tschüss, das war's. Aber Harris gefällt mir auf der anderen Seite auch nicht bei Pittsburgh. Liegt natürlich auch mit an der O-Line, aber das schaut auch nicht schön aus.
Ist aber halt ein Go-To. Also ist sowohl im Passing Go-To und dann ist es so ein Bolton-Fall. Ich habe halt auch, weil die Steelers geben halt auch die Most Points für DBs. wer hätte es erwarten können bei Big Ben aktuell? Ich habe Tyrann Mathieu ganz klar mit drin. Tyrann Mathieu wird komplett terrorisieren auf diesem Feld, bin ich mir sicher. Und wirklich dann auch die beiden, also wirklich ganz klar im Start.
Ja. Mathieu ist so ein Kandidat, den ziehe. Also ich würde ihn gegen Pittsburgh wieder nach vorne ziehen, dass er auch so ein bisschen den Pass Rush antäuscht, weil dafür ist die O-Line zu schlecht und Big Ben komplett in den Wahnsinn treiben. Ich glaube, das könnte lustig enden.
Das wäre aber auch so ein Team wieder, ne, gerade für Tiefe liegen, ne, wo ein Sorensen interessant werden könnte. Also da könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass der viel eingesetzt wird. Also gegen Pittsburgh.
Ja, aber Sorensen ist halt wirklich ja nur für Tiefe liegen.
Tiefe, deswegen sage ich extra. Tiefe, also wirklich deep liegen, die mit viel IDP auch spielen. Aber da ist er auf jeden Fall ein Shot wert.
Ja, ich bin halt in dieser Sorensen, dadurch, dass er nicht mehr diesen Hard-Value hat, bei Kansas City bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich bin ja auch an dieser Juwan Thornhill, ist ja auch immer so, der ist halt ein Coinflip. Week-to-week ist der ein Coinflip. Das wirst du auch jetzt kommende Woche bei der Steelers-Seite sehen. Die Steelers werden, Terrell Edmonds bei weitem nicht so nah an der Line einsetzen, wie sie das jetzt die Woche getan haben gegen die Titans. so, weil wo sie ja mit ihm straight on Druck produziert haben, wo sie ihn auch mal einen Safety Blitz geschickt haben, der wird Free Safety spielen, um gegen die Chiefs einfach dieses Feld abzudecken.
Ja, dafür wird Minka Fitzpatrick, so weh es mir jetzt auch tut, das zu sagen, aber der könnte gut Punkte bringen in Pittsburgh, gerade weil Mahomes auch relativ viele Arrows hat, beziehungsweise die seine Receiver die Bälle immer durch die Gegend flippen. Und so Minka ist der echt gut, der steht da immer richtig, der Penner, ey. Ja.
Du nimmst es mir weg. Das wollte ich dich gerade drauf ansprechen. Ist Minka dieses Jahr endlich for real, ey?
Ja, was heißt for real? Der ist gut. Es ist ein guter Free Safety. Ganz ehrlich, das ist ein guter Safety, der hinten das Feld zumacht. Und der steht dann tatsächlich immer richtig. Ne? Also für mich ist er immer noch keiner, der wirklich jetzt Ballhawk ist, der dir in die Passing Zones reinjumpt, sondern wirklich der steht an den richtigen Positionen, der hat ein gutes Positioning-Game, der liest das Spiel gut. Passt.
Ja, aber der hat ja IDP-technisch abgeliefert auch. In drei der letzten vier Spiele. Ja, das ist fein. Nicht nur fein, 18,5 Punkte war das niedrigste von drei von den letzten vier. Ja, also insgesamt war es niedrigste 9 Punkte, einmal 18,5 und zweimal über 20. Also das geht über fein hinaus, mein Freund.
Ja, der ist nicht in der Top 10, nicht in der Top 10 der Gesamtpunkte drin. Noch nicht.
Okay. Ja. Noch nicht. Das wird sich nach dem Spieltag ändern. 2 Tipp-Balls, einen von Kelsey wieder oder sowas und einen von, keine Ahnung, und Minka steht richtig und der Ball fällt ihm in die Hände.
Ich werf mal noch ein Matchup rein, wenn wir gerade bei DBs sind. Dann bin ich ganz schnell bei Rams gegen Vikings kommende Woche. Rams, letzten 5 Spiele, most tackles for DB. Unfassbar, 131. Also wir reden von 30 Tackles pro Spiel für DBs. Ja. Und dann habe ich ja gesagt, dann nehme ich sie alle mit, die ich dann immer habe. Xavier Woods wird ein richtig guter Start sein, spielt auch tatsächlich bei den Vikings allgemein eine sehr konstante Saison. Harrison Smith, einfach weil er auch ein Matchup-Terror ist, sondergleichen. Und weil ich ihn dann einfach nicht als DB selber mit drin habe, aber Eric Kendricks wird für Stafford wahrscheinlich ein Matchup-Nightmare werden. Und die drei auf jeden Fall. Also, aber gerade in dem DB-Bereich, wie gesagt, wenn ein Team 30 Tackles pro Spiel für DBs erlaubt, I take it, sofort.
Ich hätte noch was auf Linebacker-Bereich. Irgendwie sind wir darüber weggesprungen.
Wir smurfen hier, also wir wechseln hier einfach so durch. Der Plan ist heute nicht so linear, wie man sonst denken könnte.
Ist nicht schlimm. Ein bisschen Glühwein geprägt, das Ganze heute.
Ja, hau deine Linebacker raus.
Ja, hier, Packers spielen zu Hause gegen die Browns.
Campbell. Ja, auf jeden Fall.
Ja, komm, Browns. Mayfield würde ich nicht mehr werfen lassen, wenn ich die Browns wäre. Die laufen und laufen und laufen und da kannst du auch einen Herr Barnes mal wieder rausholen, oder? In so einem Matchup. Campbell spielt ich meine, den stelle ich auf. Den stelle ich zurzeit immer auf, so wie der abliefert. Und Barnes ist einfach ein extrem effizienter Tackler. Selbst wenn er so um die 50% der Snaps nur sieht, macht er dir solide 8 Tackles und holt seine 9-10 Punkte da immer. Das bei so einem Matchup, wo die Browns mehr laufen als alles andere oder auf Titans werfen, weil tief, ich sehe Baker da nicht wirklich auf tief gehen. Das ist Region, wo Barnes Spaß haben kann. Also so an die 10 Tackles kann ich mir da vorstellen.
Ich bin mal vorsichtig, ich sag mal für tiefe liegen. Also weil ich tatsächlich Green Bay auch in dem Fall zutraue, diese Ein-Linebacker-Taktik weiter zu forcieren und dann Campbell aufs Feld zu stellen und dann spielt Barnes, ich sag jetzt mal 30%, 40%, 50% der Snaps nur. Und dann sind wir ganz, ganz schnell wieder in dieser Coin-Flip-Area. Also wo du dann, ich sag mal, klingt jetzt blöd, aber wo du Glück haben musst, dass die Plays dann, die ja auf dem Feld steht, wirklich auch für ihn dann Punkte generieren.
Ja, Barnes hat die letzten 4 Spiele 48, 54, nochmal in den 50ern und 61% der Snaps gesehen.
Ja, trotzdem würde ich den Garrett Waller jedes Mal vor ihm stellen.
Ja.
Weil der wird wahrscheinlich fast 100% der Snaps sehen. Also mir geht es da wirklich auch wieder um die Snap-Zahl. In der tiefen Liga ja, aber an Campbell kommt er nicht vorbei. Campbell ist drittbester Linebacker der Liga. Das ist,
ja. Hab ja gesagt, Campbell, klarer Start und ich finde Barnes, gut, 12er Liga ist vielleicht, wirst du was Besseres haben, aber ist einer, falls dir spontan mit Covid wer ausfällt, kannst du Barnes vielleicht noch so reinziehen.
Ja. Hol dir das Waller. Ist ja dieses Ding, da ist, geh kurz an, das ist ja dieses Ding, da ist mir diese, ich sag jetzt mal, diese 8-10 Punkte Baseline einfach zu wenig. Also die ist mir zu wenig, um dann zu sagen, okay, der ist für mich ein ganz klarer Start, wenn ich da noch so Leute wie Wallow irgendwie noch über die Waiver sogar bekomme und ich Wallow weit vor Barnes habe.
Und einen ganz tiefen, für die ganz tiefen Ligen hätte ich noch, und zwar bei Cincinnati gegen Baltimore. Oder Baltimore at Cincinnati. Und zwar Marcus Bailey. Logan Wilson fällt ja weiterhin aus. Der wird nicht spielen. Das ist ja schon, ist durch. Das ja, wird noch länger angehen. Und Joe Becci hat jetzt so ein bisschen Snap-Zahlen verloren an Marcus Bailey, der letzte Woche 45% der Snaps gesehen hat. Und damit die zweitmeisten nach Jermaine Brett und 5 Tackle und 0,5 Sack, also einen halben Sack noch gesetzt hat. Ist natürlich nicht überragend, aber für die ganz tiefen Ligen, wenn du was brauchst, so einen kriegst du auf dem Waiver. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt ändert bei dem Matchup. Warum sollten sie jetzt plötzlich Becci wieder vorziehen?
Ja, das hat ja dieses Ding, wir haben ja, also ich finde es für tiefe Ligen immer cool. Wir haben leider tatsächlich, glaube ich, nur zu wenig tiefe Ligen. Das ist immer ein bisschen schade.
Ja, man kann ja so einen pro Folge raushauen für die ganz tiefen.
Bin ich ganz dabei, alles gut. Also es ist halt immer nur dieses, zur Einordnung, ich hätte das immer gerne mehr, dass das Ligen da so tiefer sind, aber wir kennen es ja nur aus Erfahrung, dass du diese ein IDP-Spot pro Position, diese Ligen, dass du die ja auch hast. Also,
ja, klar. Ne? Ja, da schaue ich dir nicht mal mit dem Arsch an, also da ist ja.
Quasi.
Was, ja, also jetzt sind wir doch ehrlich. Bei einem Linebacker-Spot, da würde ich nicht mal Jermaine Brett irgendwie in die nähere Verlosung ziehen.
Nee, nicht mal ansatzweise.
Nee. Da habe ich sie tatsächlich, also da kannst du auch kommende Woche dann Roquan Smith einfach hinstellen, der spielt gegen die Seahawks. Das kaufe ich sofort. Oder Bobby Wagner auf der anderen Seite, das Matchup kaufe ich, da kaufe ich die beiden als Linebacker sofort als Start, wenn du. Aber die sind halt normalerweise halt No-Brainer-Starts. So, Roquan Smith und Bobby Wagner. Also, ich glaube, Wagner ist sogar Leader aktuell in Tackles. Roquan Smith liegt auch in den Top 5. Also, ich glaube, da brauchen wir nicht mal im Ansatz drüber reden, dass die da definitive Starts sind.
Jo.
Gut, dann sind wir am Ende, denke ich. Oder habt ihr noch was?
Ich freue mich noch auf das Bills New England Rematch. Und solange es da nicht schneit, würde ich sogar die ganzen Defensive Backs mal aufstellen. New England wird weiter gegen die Bills probieren zu laufen. Und die Bills werden dann ihre Safeties vorziehen, weil es hat ja das letzte Mal nicht so geklappt. Deswegen für eine Tackle-Baseline gefallen mir die Jungs da. Und selbst wenn New England ein bisschen mehr werfen kann, das bewegt sich ja auch eher in diesen Middle Range. Also so richtig tief geht er da nicht. Und das ist ja auch so Safety-Region dann eher, wenn sie nach vorne gezogen werden. Und auf Seiten von New England würde ich Cornerbacks aufstellen, weil Allen ist immer für ein, zwei Interceptions gut zurzeit. Ja, speziell, wenn er unter Druck gerät und der Passrush von New England ist überragend.
Ja, aber das ist halt auch wieder da, das ist mir halt zu viel Glaskugel. Also ich kaufe halt Edmonds, kaufe ich sofort. Wie gesagt, wenn du die Patriots die letzten Spiele siehst, dann sind Linebacker einfach immer gerne mit Punkten gesegnet gegen sie. Also deswegen kaufe ich Edmonds sofort. Und von daher ja, aber sagt JC Jackson ist für mich tatsächlich so auf Cornerback sowieso mal ein Start, muss ich mal dazu sagen. Aber ansonsten sind halt dieses ja, ist für Interceptions gut, ist mir zu wenig. Also ist mir zu wenig, um zu sagen, den würde ich jetzt guten Gewissens starten.
Ja, gehe ich mit. Aber ich muss sagen, die ganze nächste Woche hat relativ gute Matchups für Defense. Ne? Also IDP im Weiß ist das echt eine geile Woche. Offensiv sehe ich es ganz anders. Offensiv, glaube ich, wird da wenig Punkte fallen nächste Woche. Also es wird genauso schlimm weitergehen wie diese Woche.
War da Zach Wilson und Braxton Berrios sind irgendwie die Gewinner des Spieltags mit nach Jonathan Taylor natürlich, der alles in Grund und Boden rennen wird. Aber die Jets spielen gegen Jacksonville, das kann ich mir halt auch vorstellen, dass irgendwie Zach Wilson da explodiert.
Ich call dir schon mal James Robinson in dem Matchup. So, ohne Witz, ich call in diesem Matchup call ich James Robinson. Jetzt, wo Urban Meyer weg ist, jetzt ist free James Robinson, jetzt ist ab die Fahrt. Also, da bin ich ganz ehrlich, ich stelle meinen James Robinson gegen Steven, seinen Jonathan Taylor, das ist mir völlig egal.
Ja, gut, dafür wirst du auch dementsprechend höher einen Wide Receiver dafür gekriegt haben, wenn du James. Aber
ich habe Robinson mal bei die Free Agency geholt, sag mal, bitte.
Also ja, da wirst du dafür ein besser. Also,
die Liga gibt es schon ein bisschen länger, ja.
Also das ist Dings. Aber gut, dann haben wir es. Ansonsten hoffe ich, ihr habt alle Weihnachtsgeschenke schon gekauft, bestellt, eingepackt.
sicherlich.
Ja, ich muss auch Care-Pakete verschicken für meine Family. Unseren Hörern wünschen wir natürlich auch frohe Weihnachten, erfolgreiche Playoffs so. Das ist wahrscheinlich, weiß nicht, das beste Geschenk, aber es ist ein gutes Geschenk. Sagen wir so rum, erfolgreiche Playoffs. Ja, und wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich jetzt Schluss machen für heute.
Ich habe noch einen Shoutout an die Miami Dolphins, an die Dolphins Germany. Vielen Dank für eure Weihnachtskarten. Sehr schön. Hat mich richtig gefreut. Ja, Football is Family. Frohe Weihnachten. Peace out.
In dem Sinne,
Merry Christmas.
Genau. Trinkt viel Glühwein. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Frohe Weihnachten. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.